ARD.
Es hören einem Leute zu, aber ob sie auf einen hören, also so weit würde ich nicht gehen. Und Verantwortung finde ich da auch ein sehr großes Wort. Also Verantwortung hat man, wenn man ein politisches Amt antritt. Ich finde, als Künstler hat man jetzt keine direkte Verantwortung, aber man hat möglicherweise halt eine Möglichkeit. Man hat eine Sprachposition, eine Sprechposition, einen Raum, den man mit Blödsinn füllen kann oder vielleicht auch mit Dingen, die ja eben Handlungs- und Gedankenräume eröffnen können. Und das, die Verantwortung, wenn es eine sein soll, wenn man sie so hoch betiteln möchte, die nehme ich gerne an.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Robert Stadl-Ober. Jeder kennt ihn, gefragter Schauspieler, aber alleine deshalb würden wir ihn nicht in unseren Bücherpodcast Orte und Worte einladen. Warum tun wir es trotzdem? Er interessiert sich auch für Literatur. Und er hat gerade einen Band mit Texten von Kurt Tucholsky herausgegeben. Der Titel: Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut. Zitat Ende, und zwar Zitat von Kurt Tucholsky. Nadine hat sich mit Robert Stadl-Ober verabredet. Hallo Nadine.
Hallo.
Wo habt ihr euch denn getroffen?
Ja, passenderweise in der Tucholsky-Straße in Berlin-Mitte, also in der historischen Spandauer Vorstadt unweit des Scheunenviertels, liegt die. Eine Straße, die 1951 in Gedenken an Kurt Tucholsky umbenannt wurde. Davor hieß sie ganz preußisch-militärisch noch Artilleriestraße. Passt auch deshalb, weil Kurt Tucholsky ja ein bekennender Pazifist war. Ja, und hier in der Tucholsky-Straße in den 90er Jahren dann eher, hat sich viel von Robert Stadl-Ober Leben abgespielt, als er noch in Berlin gelebt hat. Geboren wurde er 1982 in der Steiermark. Die meiste Zeit aber hat er hier in Berlin verbracht. Mittlerweile ist er mit Frau und seinen kleinen Töchtern ganz nach Wien umgezogen. Im Kino ist er gerade auch zu erleben in Andrea lässt sich scheiden. Er hat in der ARD-Serie Kafka mitgespielt. Und berühmt wurde er ja durch die Filme Sonnenallee und Crazy. Damals war er noch ein Teenager. Ja, und seine zweite Leidenschaft gehört der Musik. Er spielt Gitarre, Geige, Trompete, hat eine eigene Band und vertont seit einiger Zeit auch Gedichte, also zum Beispiel erste frühe Lyrik von Stefan Heim und jetzt eben auch Texte von Kurt Tucholsky. Und das klingt dann so.
Nun senkt sich auf die Flure nieder der süße Kitsch mit Zuckerei. Nun kommen alle, alle wieder. Das Schubert-Lied, die Holzschalmei. Das Bürgertum erliegt der Wucht. Flucht, 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 Flucht.
Ja, damit tourt er gerade auch durch Deutschland und Österreich, gibt Konzerte und im Verbrecherverlag ist eben jetzt das Buch dazu erschienen.
Was ist das für ein Buch, Nadine? Welche Texte von Kurt Tucholsky hat Robert Stadl-Ober für den Band ausgesucht?
Ja, das sind so um die 40 Texte, die im Original zwischen 1918 und 1932 erschienen sind, in der Weltbühne, der Vossischen Zeitung, dem Berliner Tageblatt, der satirischen Wochenzeitschrift Simplicissimus, um nur einige zu nennen. Man bekommt hier nochmal gesammelt und konzentriert ja einige wichtige Texte von Tucholsky präsentiert, also er war ja eine der wichtigsten Stimmen der Weimarer Republik und eben nicht nur Journalist und Schriftsteller, sondern auch Satiriker und Gesellschaftskritiker, Pazifist und Nationalismusgegner. Es geht in seinen Texten um Kriegstreiberei, aber auch um die ganz alltäglichen Mühlen des Lebens, um Berlin, seine Hassliebe, um Medienkonsum und auch darum, was Kunst und Worte denn eigentlich ausrichten und bewirken können. Daran hat er sich wirklich Zeit seines Lebens abgearbeitet. Er hat ja wirklich an den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen gelitten und dagegen angeschrieben. Und das kann man hier in diesen Texten auch spüren. Also diese Melancholie, auch im Nachdenken über die bloße Existenz, den Sinn, das Menschsein. Ich werde jetzt mal ein bisschen pathetisch. Also Tucholsky hat sich selbst ja 1935 im Exil in Schweden das Leben genommen. Und trotzdem ist dieser Band mit Texten aufbauend. Also für Robert Stadl-Ober sind diese Texte, das schreibt er in Vor- und Nachwort, also Texte, die aufmuntern, die bestätigen und bestärken und die ihn, ich zitiere jetzt mal aus seinem Nachwort, durch die Tage und die Verwerfungen da draußen tragen und helfen, das Vorbeirasende besser zu verstehen, vielleicht auch auszuhalten. Und ich wollte natürlich wissen, was genau der Schauspieler Robert Stadelober jetzt in den Tucholsky-Texten entdeckt hat.
Klingt sehr aktuell. Auf geht's also. Dieser Podcast heißt ja nicht umsonst Orte und Worte. Er geht raus, diesmal in die Tucholsky-Straße in Berlin-Mitte mit Nadine und dem Schauspieler, Autor und Musiker Robert Stadelober.
Robert, es geht um Kurt Tucholsky und passenderweise treffen wir uns deshalb hier in der Tucholsky-Straße in Berlin-Mitte. Was verbindest du persönlich mit dieser Straße?
Ich kenne die Gegend hier ganz gut aus den 90ern noch vom Ausgehen. Hier gegenüber, da in dem Keller, das ist das alte Zosch. Da war unten, da gab es immer lustige Partys, bei denen ich auch teilweise aufgelegt habe, wo Bands gespielt haben und so. Und dann gab es hier drüben im alten Postfuhramt, gab es oben eine Bar, deren Name mir jetzt nicht mehr einfällt, die ein Bekannter von mir gemacht hat, da war ich viel. Und dann hatte ich jetzt am Ende die letzten 10 Jahre einen Arbeitsraum in der Auguststraße, also direkt um die Ecke. Ja, und dann natürlich den Biergarten vom Tucholskys an der Torstraße. Der war auch mal ganz schön. Da war ich früher auch gerne.
Stimmt, ich kenne die Gegend auch noch voll aus den 90ern. Hier waren echt einige, auch so Dienstagsbar oder Donnerstagsbar oder sowas. Da erinnere ich mich auch noch dran.
Donnerstagsbar,
ja.
Hier rechts hoch irgendwo, oder?
Irgendwo da, ja, genau. Und genau. Im Zosch war ich auch öfter. Ich weiß gar nicht, ob Kurt Tucholsky hier auch oft in dieser Straße war. Sie wurde ja erst 1951 nach ihm benannt, ja, in Gedenken an ihn.
Ich glaube, Kurt Tucholsky war eher rund um Tauentzien und Kurfürstendamm unterwegs.
Seine Bücher wurden verbrannt von den Nazis, er wurde ausgebürgert und ist dann nach Schweden gegangen. Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut, heißt der Band, der Texte versammelt von Kurt Tucholsky, den du herausgegeben hast. Die Texte hast du ausgesucht. Kurt Tucholsky, wie ist der in dein Leben gekommen?
Naja, ich bin ja so halb Berliner, also die Hälfte meiner Familie kommt aus Berlin, tatsächlich auch aus Ost-Berlin. Und da stand der Tucholsky bei vielen meiner Verwandten im Regal. Also er war immer so ein bisschen da, aber es waren eher so diese Berliner Schnurren, ne, die man so kennt. Die kleinen lustigen Reime über die kleinen und mittelgroßen Menschen in dieser Stadt. Und dann kam er tatsächlich mir immer näher in den letzten Jahren über seine politischen Kommentare zum Zeitgeschehen in den 20er Jahren. Nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland oder ganz Europa, muss man ja eigentlich sagen. Ja, und so habe ich mich dann irgendwie, hat er mich immer ein bisschen an der Hand genommen durch die Verwerfung der Zeit. Und dann kam irgendwann die Idee, daraus noch mehr zu machen. Oder sagen wir mal so, es war eher eine Auftragsarbeit fast. Also nicht wirklich, das Buch natürlich nicht. Und ich habe auch eine Platte dazu gemacht, das auch nicht. Sondern ich sollte eine Tucholsky-Lesung machen auf dem Festival des gesprochenen Wortes in Stuttgart, of all places. Und da dachte ich, naja, es ist dann soweit, jetzt bin ich dann langsam Anfang 40. Da muss man dann irgendwann mal seinen Tucholsky-Abend machen. Dann haben ja viele Schauspielerinnen und Schauspieler in der Mitte ihres Lebens gemacht. Und ich dachte so, okay, ah, ich weiß nicht, Tucholsky. Und hatte so ein bisschen Bammel, ob ich da wirklich was finde, was ich an so einem Abend machen könnte, was irgendwie was Neues zum Tucholsky-Bild beiträgt. Und ich hatte kurz vorher ein musikalisches Projekt gemacht zu den frühen Gedichten von Stefan Heim. Der hat auf der Flucht vor den Nazis über 300 Gedichte geschrieben und daraus habe ich eine Platte gemacht mit 19 Liedern. Mit dessen Gedichten hatte ich eben so Sachen gemacht und habe mir gedacht, okay, dann mache ich vielleicht für Tucholsky, suche ich mir so 2, 3 längere Texte zum Lesen aus und vielleicht gelingen mir 1, 2 Lieder. Und dann hatte ich mir aber gerade eine neue Gitarre gekauft, habe so meine Tucholsky-Gesamtausgabe genommen und auf einmal entstanden sehr, sehr viele Lieder. Und dann wurde es eher ein Liederabend mit Texteinsprengseln. Und dann wollte ich erst eine Platte machen, eben wo dann diese Texte einfach drin sind, oder eine CD in einem kleinen Buch oder so, hatte ich mir überlegt. Das war aber aus steuerlichen Gründen, wurde mir davon abgeraten, wegen der Buchpreisbindung etc. und dass es verschiedene Abrechnungssysteme gibt. Und dann habe ich an meine Freundinnen und Freunde beim Verbrecherverlag gedacht und dachte, die einzigen, die mir da wahrscheinlich mit Rat und Tat und Mut zur Seite stehen werden, sind Jörg und Christine. Und dann habe ich die gefragt und die waren sofort hellauf begeistert. Und dann habe ich ein Buch zusammengesammelt mit den Texten, die subjektiv für mich die besten sind für unsere Zeit.
Wie wählt man aus dieser Fülle von Texten? Welche Texte wählt man da aus? Also wie bist du da vorgegangen?
So Textexegese, dafür habe ich irgendwie ein natürliches Talent. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Es ist ein sehr intuitives Ding. Ich blätter in Sachen rum, Mir fallen einzelne Sätze ins Auge, ich lese weiter, dann schaue ich, wo der Text herkam, in welcher Zeit er entstanden ist, was es drumherum gibt. Und dann entwickelt sich so ein Narrativ. Das war hier auch ziemlich zufällig, ehrlich gesagt. Und dann aber sehr schnell, sehr zwingend in der Reihenfolge. Ich habe mich so ein bisschen versucht, am Leben Tucholskys lang zu hangeln, aber nicht an der Zeitschiene so richtig, sondern eher so an Lebensereignissen in seinem Leben und natürlich dadurch in der Politik des frühen 20. Jahrhunderts. Und dadurch hat sich dann irgendwie eine ganz eigene Dramaturgie ergeben. Für mich gibt es ein ziemlich klares Narrativ über, ja, fast schon lebensphilosophisch, von einem Beginn eines Aufbruchs bis hin zu einem melancholischen Ausgleiten aus einem Leben.
Er ist 1890 geboren worden, eben in Berlin, und 1935 hat er sich das Leben genommen in Schweden im Exil, wo er 1929 schon hingegangen ist. Er war Schriftsteller, Satiriker, Lyriker und Feuilletonist. Du hast von den Verwerfungen gesprochen, der Zeit, durch die dich die Texte von Kurt Tucholsky tragen. An welche Verwerfungen der heutigen Zeit denkst du denn da vor allem?
Ich glaube, um das Engerwerden von Möglichkeitsräumen und die Bedrängung des freieren, größeren, schöneren Lebens durch konservative bis radikal rechte Kräfte, aber eben auch von anderen Seiten, also um Dogmatismus, der einen daran hindert, das Leben frei und froh führen zu können. Ich glaube, das war Zeit seines Lebens Kurt Tucholskys größter Kampf. Also der hat sich ja nun wirklich versucht, in allen möglichen Vereinen zu engagieren und ist bei allen relativ schnell wieder rausgeflogen. Also von ganz, ganz links bis in die bürgerliche Mitte hat er sich mit allen überworfen, weil seine Sehnsucht, glaube ich, war, ein Nebeneinander an Meinungen zuzulassen, die sich gegenseitig nicht ausschließen und die gemeinsam als große Vielstimmigkeit eine Welt ausmachen können. Und ich glaube, das ist in unseren Zeiten leider auch so, von allen möglichen Seiten. Also man darf ja eigentlich gar keine Fehler mehr machen. Ich glaube, Kurt Tucholsky ging es irgendwie im Kleinen und im Großen auch immer um das Zulassen von Fehlern, Hoppalas und ja auch Selbstbetrugsirrtümern, denen man so aufsitzt, in der Liebe, in der Politik, im Leben, in der Arbeit, in allem.
Wie meinst du das? Man darf gar keine Fehler mehr machen heute?
Na, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute eine sehr klare Idee davon haben, wie es eigentlich gehen sollte. Und sehr wenig Raum dafür haben, dass das bei jedem und jeder anders ist und dass viele Dogmen sich auch innerhalb von ein paar Stunden, Tagen oder Wochen wieder verändern können. Und ich finde, das ist gerade so ein bisschen das Problem an unserer momentanen Diskussionskultur. Man lässt es nicht mehr zu, dass jemand anders vielleicht Dinge anders sieht und sieht es nicht mehr als Bereicherung. Und das, oder vielleicht war es auch noch nie so, ich weiß es nicht, aber ich kann ja nur von meinem eigenen Leben sprechen. Und ich habe das Gefühl, in meiner jetzigen Lebenszeit haben sich die Perspektiven verengt, so in der Zeit, in der ich gelebt habe. Ich hatte das Gefühl, dass es mal mehr möglich war, gedanklich auch.
Hast du da mal ein Beispiel?
Was gibt es da für Beispiele? Es gibt einen schönen Text von Tucholsky über den Verkehr. Das mal so ganz profan runterzubrechen: Wenn ich im Lastenrad fahre, habe ich das Recht, auf jeden zu schimpfen, der Auto fährt. Wenn ich ein festes Shampoo benutze und ein Lastenrad fahre, dann noch viel mehr. Wenn ich im dicken Auto drin sitze, habe ich ein Recht, jeden Fahrradfahrer zu verurteilen. Als Fußgänger habe ich ein Recht, mich über die Fahrradfahrer aufzuregen. Und ich meine, das war schon immer so. Ich habe nur das Gefühl, dass es jetzt so, dadurch, dass natürlich auch viel mehr Ausspielmöglichkeiten für Meinungen existieren, sehr viele Leute sehr klare Denkschulen haben. So. Und das geht im Kleinen, im Verkehr los und geht halt bis in die große Politik, wie man sich außenpolitisch zu positionieren hat, welche Seite man bei Konflikten für die richtige erachtet und welcher man absolut verurteilen muss. Und das Grau dazwischen, was eben den Menschen ausmacht, das hat irgendwie keinen Raum.
Ich bin ja hier auf dem Fahrrad hierher gefahren und bin da an einem Haus vorbeigekommen, an dessen Fassade groß steht: Soldaten sind Mörder. Ein Tucholsky-Zitat. Also das ist, glaube ich, so ein, oder das letzte besetzte Haus. Mal in der Kaserne, ja, hier so in der Gegend, wollte ich gerade sagen. In der Kaserne-Allee gibt es auch noch eins, genau. Kurt Tucholsky war ja einer, der sich eben gegen Krieg, er war ein Pazifist, er hat sich gegen den Krieg für die Demokratie eingesetzt, gegen Demokratiefeinde mit der Schreibmaschine angekämpft und ist daran ja auch verzweifelt. Wie siehst du denn das? Also versuchst du auch mit deinen Mitteln quasi, dich für die Demokratie gerade einzusetzen, indem du zum Beispiel jetzt so Kurt Tucholsky vertonst und herausgibst?
Tatsächlich, ja. Es ist immer so hochgegriffen. Man macht ja halt das Kleine, was man halt so kann. Und meine Mittel sind halt eben die, dass ich mich gerne mit Texten beschäftige, mit Ideen, gerne auch mit Texten und Ideen, die vergessen oder verschüttet wurden von der Geschichte, auch absichtlich oft. Und das irgendwie rauszuholen und den Leuten auch irgendwie auf eine Art und Weise mitzuteilen, guck mal, es ist jetzt nicht, wir sind jetzt nicht in der ersten Apokalypse. Das ist eine durchgängige Apokalypse, die Welt, in der wir als Menschen leben. Und das ist schon so ein bisschen eine Sehnsucht von mir, dass man das vielleicht, dass man Leuten so ein bisschen Zuversicht geben kann darin, dass man ihnen sagt, ja, es ist schlimm, aber es war auch schon immer schlimm und es wird wahrscheinlich schlimm bleiben. Aber ihr könnt euch die kleinen Momente doch suchen und erkämpfen. Und solange man uns die nicht nimmt, gibt es zumindest die Möglichkeit, das eigene Leben und das Leben derer um einen herum zum Gelingen zu bringen.
Siehst du da quasi dich auch in so einer Verantwortung? Ich meine, du bist prominent, ne? Du so auf dich hören vielleicht Leute.
Ja, ich glaube, das ist immer so ein Trugschluss. Es hören einem Leute zu, aber ob sie auf einen hören, also so weit würde ich nicht gehen. Und Verantwortung finde ich da auch ein sehr großes Wort. Also Verantwortung hat man, wenn man ein politisches Amt antritt. Ich finde, als Künstler hat man jetzt keine direkte Verantwortung, aber man hat möglicherweise halt eine Möglichkeit. Man hat eine Sprachposition, eine Sprechposition, einen Raum, den man mit Blödsinn füllen kann oder vielleicht auch mit Dingen, die ja eben Handlungs- und Gedankenräume eröffnen können. Und das, die Verantwortung, wenn es eine sein soll, wenn man sie so hoch betiteln möchte, die nehme ich gerne an.
Aber was kann uns denn Kurt Tucholsky heute sagen im Sinne von, also ich meine, wir haben ja gerade schon mal kurz die Verwerfungen der Zeit angesprochen. Überall in Europa, ja, ganz Europa rückt nach rechts sozusagen.
Es ist ja tatsächlich zyklisch. Das ist vielleicht das, was er uns sagen kann. Er hatte den Mut, dagegen anzutreten. Er ist daran zerbrochen und gestorben. Aber er hat dafür gekämpft, dass wir beide jetzt hier sitzen können auf der Tucholsky-Straße und frei über solche Sachen reden können und auch sagen können, Krieg ist scheiße. Man kann auch sagen, wenn man möchte, Soldaten sind Mörder. Rein in der Umsetzung sind sie es wahrscheinlich. Sie töten Menschen. Ja? Und wir werden beide nicht an der nächsten Ecke gleich verhaftet. Das kann uns Kurt Tucholsky, glaube ich, mitgeben, dass diese Kraft des Wortes, die Kraft der Gedanken immer besteht, egal wie repressiv. Und mit Verlaub, unser System, in dem wir leben, ist noch kein repressives System. Aber egal wie repressiv das System ist, es gibt Möglichkeitsräume und es erfordert in vielen geschichtlichen Momenten viel, viel größeren Mut und viel größere Kraft als die, die wir jetzt gerade aufbringen müssen. Und das kann einem, wenn man möchte, auch Mut machen, dafür zu sorgen, dass es nicht mehr dazu kommt, dass irgendwelche Leute sterben müssen wegen Ideen oder Büchern oder Liedern.
Ja, und das ist ja immer so schwierig. Man kann vielleicht, wie wenn du jetzt eine größere Bühne hast, auch solche Dinge ansprechen und immer wieder dagegen ansingen, anschreiben, anspielen, wie auch immer. Aber oft ist ja so das Gefühl, was kann ich denn eigentlich tun?
Was kann ich dagegen tun? Ja, es sieht vielleicht nicht groß aus, aber es reicht oft schon, wenn du mit dem Nachbarn in der U-Bahn redest. Also ich glaube, die beste Antwort auf kurze Antworten sind die langen Fragen. Und die langen Fragen stellen sicher nicht die Politiker und nicht die Soldaten. Die langen Fragen, die müssen wir stellen. Die müssen wir uns gegenseitig stellen und nicht nur irgendwo ins Internet reinschreiben. Es hilft schon, miteinander in Austausch zu treten. Und das finde ich in jedem Text von Tucholsky, dieser unbedingte Wille zu versuchen, zu verstehen. Warum ist diese Person so unterwegs, wie sie gerade unterwegs ist? Ja, also selbst bis zum dünkelhaftesten preußischen Militäroffizier versuchte er mit seiner Schreibe, das aufs Korn zu nehmen und auseinander zu pflücken und zu gucken, was ist da eigentlich los? Das macht er durchgängig, also Kurt. Das ist, glaube ich, das wichtigste Instrument. Da geht es gar nicht darum, was kann ich tun?
Kurt Tucholsky hat ja so viel geschrieben, dass er mehrere Pseudonyme brauchte und die auch verwendet hat. Theobald Tiger, Panther. Peter Panther, Ignaz Wrobel und Kaspar Hauser. Genau, dein Buch versammelt natürlich auch Texte von all diesen Pseudonymen. Magst du vielleicht mal einen lesen? Was ist denn dein Lieblingstext? Der, wo du sagst,
kein Neuschnee.
Es gibt keinen Neuschnee. Den können wir jetzt wahrscheinlich nicht im Ganzen lesen, aber
sehr schnell lesen, pass auf.
Gut, dann versuchen wir das mal. Warum ist es dein Lieblingstext?
Das erschließt sich aus dem Text. Es ist tatsächlich für mich eine Handlungsanweisung für das Leben. Also ich lese ihn jetzt schnell, ja? Wenn du aufwärts gehst und dich hoch aufatmend umsiehst, was du doch für ein Kerl bist, der solche Höhen erklimmen kann, du ganz allein, dann entdeckst du immer Spuren im Schnee. Es ist schon einer vor dir da gewesen. Glaube an Gott, verzweifle an ihm, verwirf alle Philosophie, lass dir vom Arzt einen Magenkrebs ansagen und wisse, es sind nur noch 4 Jahre und dann ist es aus. Glaub an eine Frau, verzweifle an ihr, führe ein Leben mit 2 Frauen, stürze dich in die Welt, zieh dich von ihr zurück. Und all diese Lebensgefühle hat schon einer vor dir gehabt. So hat schon einer geglaubt, gezweifelt, gelacht, geweint und sich nachdenklich in der Nase gebohrt. Genauso. Es ist immer schon einer da gewesen. Das ändert's nichts. Ich weiß, du erlebst es ja zum ersten Mal. Für dich ist es Neuschnee, der da liegt. Es ist aber keiner. Und diese Entdeckung ist zuerst sehr schmerzlich. In Polen lebte einmal ein armer Jude, der hatte kein Geld zu studieren, aber die Mathematik brannte ihm im Gehirn. Er las, was er bekommen konnte, die paar spärlichen Bücher, und er studierte und dachte für sich weiter und erfand eines Tages etwas. Er entdeckte es, ein ganz neues System, und er fühlte, ich habe etwas gefunden. Und als er seine kleine Stadt verließ und in die Welt hinauskam, da sah er neue Bücher, und das, was er für sich entdeckt hatte, das gab es bereits. Es war die Differentialrechnung. Und da starb er. Die Leute sagen an der Schwindsucht, aber er ist nicht an der Schwindsucht gestorben. Und am merkwürdigsten ist das in der Einsamkeit. Dass die Leute im Getümmel ihre Standarderlebnisse haben, das wirst du ja gerne glauben. Aber wenn man so allein ist wie du, wenn man so meditiert, so den Tod einkalkuliert, sich so zurückzieht und so versucht, nach vorn zu sehen, dann sollte man meinen, wäre man auf Höhen, die noch keines Menschen Fuß je betreten hat. Und immer sind da Spuren. Und immer ist einer da gewesen. Und immer ist einer noch höher geklettert, als du es je gekonnt hast. Noch viel höher. Das darf dich nicht entmutigen. Klettere, steige, steige. Aber es gibt keine Spitze. Und es gibt keinen Neuschnee.
Vielen Dank. Ein Text aus: Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut. Es gibt keinen Neuschnee. Ja, für mich beschreibt es einfach dieses Menschsein ganz gut. Ne? Immer dieses Streben nach etwas, was noch nie vorher da war. Aber man kann es eigentlich nie erreichen.
Und vor allem das permanente Vergleichen mit anderen. Dieses permanente, der da hat, weiß ich nicht, das und das studiert und abgeschlossen. Muss ich jetzt auch mein Studium abschließen? Was muss ich, bis ich 30 bin, geschafft haben, bis ich 40 bin, bis ich 50 bin? Was sind die letzten Bucketlist-Dinger, die ich noch abhaken muss, bevor ich ins Grab springe? Und das nimmt einem so viel Lebenslust, weil es nicht darum geht. Man kann es selber eh nur auf eine einzige Art machen, auf die Art, die man selber hat. Und das ist die richtige, das ist die gute Art. So, für einen selber. Die anderen haben ihre Art. Lass sie machen.
Das ist natürlich etwas, wofür man echt lange braucht, oder? Also wenn ich so an mich denke, wirklich nur auf sich zu vertrauen oder zu denken, okay, so wie ich das mache, das passt schon. Und nicht auf andere zu gucken und nicht immer zu gucken, was sagen andere über mich, was denken die, wie gucken die mich an. Das dauert ja eine Zeit, ne, bis man an dem Punkt ist, sage ich mal. Wann war das bei dir so?
Ich habe relativ früh, das ist vielleicht auch die Sozialisation der 90er Jahre, relativ früh keine Lust gehabt, bestimmten Leistungsschemata gerecht zu werden. So. Also für mich war tatsächlich auch, war es eine politische Handlung, Dinge nicht zu tun oder weniger zu machen. Oder, also es gab ja mal diesen Begriff des Slackertums in den 90ern. Man hängt einfach rum. Es ist auch schon ein Akt des Widerstands, nicht mitzumachen. I prefer not to, Bartleby. Ja? Also, und das kam bei mir schon relativ früh in der Schule. Ich muss sagen, ich war auf einer Waldorfschule, das hat seine Schattenseiten gehabt, aber es hatte halt einen absoluten Lichtblick, und das war, dass es da kein richtig oder falsch gab. Also wenn man Geige spielen wollte, hat man halt Geige gespielt. Wie das dann klang, das war irgendwie erstmal egal. Es ging um den Akt des Machens. Und das hat sich dann relativ gut mit Punk verbinden lassen. Und natürlich die Gelassenheit, dass auch tatsächlich unhinterfragt weiter durch mein Leben laufen zu lassen, die kamen dann mit den Jahren, in denen ich so vielen Dingen gerecht werden sollte und es mir jeweils einfach gar nie so gelungen ist, wie sich das andere vorgestellt haben. Ob es jetzt in der Filmkarriere ist, wie Produzenten dachten, dass man sich zu verhalten hat, ob es die Öffentlichkeit ist, die weiß genau, wie man in Interviews zu sprechen hat, welche Antworten man zu geben hat, aus allen Richtungen. Und das hat mich dann schon irgendwann, glaube ich, immer mehr in dem bestärkt, dass ich dachte, man hat diese paar Jahre da auf diesem Planeten und ich mache die so, wie sie mir gefallen, und versuche das. Gelingt mir natürlich auch nicht jeden Tag. Ich bin auch verunsichert und habe auch manchmal Angst vor den anderen. Aber ich versuche sie mir immer wieder mit so einem Text eben halt tatsächlich auch zu nehmen, weil es führt einfach nur in einen dunklen Abgrund. Also Ich bin jetzt kein Zen-Buddhist, der alles für sich ausgeglichen hat. Ich bin auch verunsichert die ganze Zeit. Aber diese Verunsicherung, das ist etwas, was ich zum Beispiel, ich habe relativ viel mit Christoph Schlingensief gearbeitet, was ich auch dann irgendwann gelernt habe. Die Verunsicherung, das ist auch ein Teil meiner Kraft. Das ist total super, dass man verunsichert ist. Das bringt dann ja dazu, zu überlegen, Sachen anders zu machen. Hat auch lange gedauert. Ich will jetzt hier nicht lügen.
Und wann hast du zuletzt Angst gehabt? Weil du auch gerade gesagt hast, ja, ne, manchmal habe ich auch Angst.
Ja, es ist tatsächlich, das ist wirklich ein bisschen seltsam. Ich habe nicht mehr sehr viel Angst, seit ich Kinder habe. Warum auch immer, also nicht um mich.
Ich dachte, ja, okay, aber um deine Kinder genau, wahrscheinlich.
Ich habe schon Angst. Auch nicht so dolle Angst. Ich habe Angst vor der Zukunft, in der sie mal leben müssen. Aber ich glaube, das gehört zum Elternsein dazu. Das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass unsere Welt gerade so ist, wie sie ist. Jede Generation hat ihre eigene Apokalypse und unsere steht auf jeden Fall auch an der Haustür. Das ist auf jeden Fall eine Angst. Und sonst hatte ich wirklich nicht mehr so viel Angst. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich sehr, sehr viel Angst hatte mit Anfang 20 oder so. Hatte ich wirklich schwere Panikattacken und hatte immer Angst zu sterben einfach. Und das ist aber so oft nicht passiert, dass ich davon nicht mehr so viel Angst habe, zum Glück.
Du hast gerade schon erzählt, wie deine Schulzeit war, so ein bisschen jedenfalls. Also du bist ja in der Steiermark geboren, hast die ersten Kinderjahre da verbracht und bist dann nach der Scheidung deiner Eltern mit deiner Mutter und deiner, ich glaube, eine Schwester hast du, nach Berlin gezogen. Da warst du 6 und bist dann hier zur Schule gegangen. In
Zehlendorf Mitte.
Du hast dann aufgehört mit der Schule, als du 15 warst und hast dann mit 15 direkt alleine gewohnt. Ja. Das erfordert ja Mut. Das finde ich jetzt nicht sehr ängstlich.
Übermut eher. Ich glaube, Mut ist das nicht gewesen. Das war Übermut. Ja, davor, ich hatte vor so den in Anführungszeichen weltlichen Dingen hatte ich nicht so Angst. Also vor dem, was mir passieren könnte, wenn ich meine Waschmaschine nicht anschließen kann oder wenn ich alleine zu Hause sitze. Nee, ich hatte eher mal Angst vor Sachen, die außerhalb meiner Kontrolle liegen. Also ich hab wahrscheinlich auch bis heute Angst vor Kontrollverlust. So, und der größte Kontrollverlust ist natürlich das eigene Sterben. Aber genau, vom Leben selber hatte ich nie Angst. Auf das hatte ich wahnsinnige Lust immer. Also das weiß ich noch, das spüre ich immer noch nach, wenn ich an meine Jugend denke, dass ich so eine überschäumende Lust hatte auf das Leben da draußen. Und deswegen bin ich auch so früh ausgezogen. Ich wollte alles und gleich doppelt und bitte so schnell wie möglich. Das hat meine Eltern, glaube ich, auch stark überfordert, aber sie sind da mitgegangen irgendwie. Und es ist auch nichts passiert, was aber auch wahrscheinlich mit viel Glück zu tun hatte. Also das hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwas besser konnte als andere. Die Zufälle haben es gut gemeint mit mir.
Schauspielerei war der Grund, oder? Warum du mit der Schule so früh aufgehört hast?
Ja, oder ein Fahrer beim Film war der Grund. Also wir haben damals Sonnenallee gedreht und da hatte ich aber schon die Wohnung in Kreuzberg eben. Und war aber noch in der Schule. Und dann sind wir da, in Sommerferien haben wir angefangen, Sonderlee zu drehen, sind halt immer nach Babelsberg da raus und ich hatte viel Zeit, mit diesem Fahrrad zu reden, der für mich natürlich ein ganz alter, weiser Mann war. Der war, glaube ich, 24 und hatte Piercings im Gesicht und war tätowiert. Und da dachte ich, der weiß alles übers Leben. Und der hat mich dann irgendwann gefragt, so, sag mal, wieso gehst du eigentlich noch zur Schule? Und das war das erste Mal, dass ich mir diese Frage überhaupt gestellt habe, weil in meiner Familie hatte vor mir keiner Abitur. So, ich war der Erste. Wäre der Erste gewesen. Also bei mir wäre es möglich gewesen. Oder hat sich zumindest meine Familie so vorgestellt. Und darum gab es die Option gar nie, mit Schule aufzuhören. Und dann habe ich aber nach dieser Fahrt mit dem Fahrer eine Nacht im Diener verbracht mit Katharina Thalbach und Leander Hausmann. Eben im Rahmen und den anderen Leuten von dem Film Sonnenallee.
Diener ist eine Kneipe, ne? In Charlottenburg.
Das ist eine Kneipe in Charlottenburg am Saviniplatz. Und da saß ich da drin und Katharina erzählte von ihrem wilden Schauspielerleben, Leander erzählte irgendwelches Zeug von seinem wilden Regisseur, Schauspieler, Intendantenleben. Und ich dachte nur so, das ist doch die Welt, wo ich sein will. Was soll ich denn auf dieser beknackten Schule? Die können mir doch viel mehr beibringen als meine Lehrer. Und haben sie auch. Es hat funktioniert. So einen Quatsch habe ich zum Beispiel nie gemacht. Ich habe keinen Motorradführerschein oder so. Ich bin noch nie anderen Leuten auf die Nerven gegangen mit sowas. Das ist auch saugefährlich. Dann würde ich vielleicht auch nicht mehr hier sitzen, hätte ich ein Motorrad gehabt mit 18.
Kurt Tucholsky hat ja irgendwie sehr an Berlin gelitten. Ne? Also ich glaube, es war so eine Hassliebe, die ihn mit Berlin verbunden hat. Es gibt ja hier auch so einen schönen Text, Berlin, Berlin. Da beschreibt er Berlin wirklich, über dieser Stadt ist kein Himmel. Ob überhaupt die Sonne scheint, ist fraglich. Man sieht sie jedenfalls nur, wenn sie einen blendet, will man über den Damm gehen. Jeder hat immer was zu tun, hat immer was vor. Der Berliner kann sich nicht unterhalten, schreibt er. Manchmal sieht man zwei Leute miteinander sprechen, aber sie unterhalten sich nicht, sondern sie sprechen nur ihre Monologe gegeneinander.
Da muss man nichts hinzufügen. Es stimmt alles eins zu eins auf das, was uns umgibt. Und er wusste noch gar nicht, dass Menschen Handys haben werden und elektronische Terminkalender und Social Media. Und trotzdem, also das kennt man ja von Berliner Partys, die monologisierenden Leute, die demnächst ihren Roman schreiben, ihren Film machen, ihr Haus bauen, keine Ahnung. und die einen zuquasseln und die nur auf die Gesprächspause warten, in dem, was ich dann als Monolog führe, um dann ihren Monolog wieder neu anzusetzen. Das ist, weiß nicht, wie viele Jahre ich damit verbracht habe, Leuten bei Selbstgesprächen zuzuhören in dieser Stadt.
Bist du deshalb aus Berlin weggezogen?
Nee, ist in Wien genauso. Nur, die reden nur langsamer. Ja, ich bin aus Berlin weggezogen, weil es keinen Platz mehr gibt für das Leben, was ich suche. Gibt es für mich hier nicht mehr. Das Schöne an Berlin, Berlin ist ja nicht schön. Das Schöne an Berlin war ja, dass es einfach riesig und leer war. Und jetzt ist es hässlich immer noch und voll. Und unglaublich voll. Und alle haben so einen tierischen Stress und jagen irgendetwas nach, was sie nie wieder kriegen werden, weil sie ja hergekommen sind. Wenn sie nicht hergekommen wären, dann wäre das vielleicht noch hier. Hört sich jetzt auch bescheuert an, aber das ist natürlich, die Idee dieser Stadt war der Freiraum. Und den gibt es nicht mehr. Was man auch sagen muss, in und an Berlin konnte man nichts verdienen. Hier gab es nichts und es musste auch niemand was verdienen, weil es hat alles nichts gekostet. Und dann kamen die Leute, die gemerkt haben, ist ja geil, hier kostet ja alles nichts, damit kann ich ja was verdienen. Und damit ist diese schöne Seifenblase leider geplatzt. Man konnte ja einfach in den Tag reinleben und sein. Es hat gereicht, dass man was zu essen und zu trinken hatte und Ruhe ist. Hätte schön so bleiben können, finde ich.
Das ist der Lauf der Dinge, ne?
Ja, man kann den Lauf der Dinge tatsächlich auch beeinflussen von politischer Seite her. Die haben ja auch versucht, diese Stadt, mit der Stadt Geld zu verdienen. Die haben sie ja auch verscherbelt.
Wenn du in Berlin bist, du hast ja hier auch deine Wurzeln sozusagen. Wo gehst du dann auf jeden Fall immer hin, wenn du hier in der Stadt bist? Oder gibt es so gar keinen Ort, mit dem du dich besonders verbunden fühlst?
Doch, es gibt viele Orte tatsächlich. Viele davon gibt es natürlich nicht mehr. Da muss ich mich dann immer nur ärgern, dass sie nicht mehr da sind. Aber es gibt einen Ort schon, den ich sehr mit Berlin für mich verbinde. Und das ist der Drachenberg, der Berg neben dem Teufelsberg. Da, ich habe ja im späten Lebensalter jetzt, in dem ich mich befinde, das Joggen für mich entdeckt. Und ich jogge wahnsinnig gerne da hoch. Gerne früh morgens, wenn noch niemand da ist, und gucke mir von da aus Berlin an. Und dann denke ich an die wilden Kamikaze-Skateboard-Abfahrten, die Straße darunter, an Schwimmen im Teufelssee und an Übernachten im Grunewald, weil man den Eltern nicht sagen konnte, dass man doch nicht bei Anton übernachtet, weil Anton nämlich gesagt hat, er würde bei mir übernachten. Und dann haben wir halt im Wald gepennt, weil die Party so schön war und es zu spät war, um noch nach Hause zu kommen. Ja, das ist für mich so ein Ort, da kann ich kurz immer noch was aus meiner Vergangenheit riechen.
Ich würde gerne mit dir noch über Bücher sprechen, über Literatur. Es gibt einen so schönen Text hier auch in dem Kurt-Tucholsky-Buch, Die Aussortierten heißt der. Und da geht es unter anderem um Literaturkritik und die Fülle an Büchern, die jeden Tag erscheint. Und dass man da einfach immer auswählen und aussortieren muss. Und er schreibt auch über das Wesen der Literaturkritik. Da fühlte ich mich natürlich angesprochen. Jeder, der kritisch tätig ist, sollte täglich dreimal dieses Gebet beten. Damit, dass du kritisierst, bist du dem Werk nicht überlegen. Dadurch bist du ihm nicht überlegen, dadurch bist du ihm nicht überlegen. Das sollte man sich immer zu Herzen nehmen. Ich finde es manchmal so furchtbar, diese Fülle an Büchern, die erscheint, und diese Romane, die sich bei mir auch zu Hause stapeln und wo ich jetzt schon weiß, ich werde sie leider nicht alle lesen können in meinem Leben. Was bedeutet dir Literatur? Was bedeuten dir Bücher im Leben?
Kann ich ganz pathetisch antworten, alles. Und ich muss auch gar nicht alles lesen, aber die größte Sehnsucht des Menschen ist doch das Leben im Überfluss. Und wie schön ist denn dieser Überfluss, den man zu Hause haben kann, diese Stapel von Büchern, wo man weiß, die werde ich in meiner Lebenszeit nicht mehr schaffen, aber ich kann daraus auswählen. Es ist alles um mich rum. Das finde ich ein total erhebendes, schönes Gefühl. Eine große Bibliothek, was Tolleres gibt es doch gar nicht. Stapelweise Bücher, die man nicht schaffen wird zu lesen und dazwischen zwei, drei, die man vielleicht sogar wieder lesen kann, weil sie so toll waren. Ich habe auf Reisen auch immer, also gerade wenn ich so an irgendwelche Drehorte oder so muss, immer vier, fünf Bücher dabei, die liegen dann einfach da so rum und vielleicht lese ich sie auch gar nicht. Und es ist auch so, wenn ich Rollen vorbereite, dann überlege ich mir mal, was könnte dieser Mensch so lesen, und dann kaufe ich mir die und lese die auch gar nicht alle, sondern blätter manchmal nur drin rum, lese zwei, drei Seiten, und das eröffnet trotzdem ein neues Universum für eine von mir zu erschaffene Person.
Womit hast du denn angefangen zu lesen und wann überhaupt?
Ich habe sehr früh angefangen zu lesen. Ich war vier ungefähr. Das hat meine Eltern total nervös gemacht, weil sie dachten, ich könnte irgendwie hochbegabt sein. Das denken ja alle Eltern von ihren Kindern. Aber ich konnte wirklich schon sehr schnell sehr gut lesen. Und ich weiß, dass ich auf dem Flohmarkt in der Steiermark mit sechs mir den Lederstrumpf von Ferdinand Cooper gekauft habe. In Fraktur sogar. Und dann musste ich den Freunden meines Vaters dann immer daraus vorlesen, weil die nicht glauben konnten, dass ich das lesen konnte.
Du hast mit 6 Frakturschrift gelesen, ja?
Keine Ahnung, was da los war. Ich durfte nicht Fernsehen gucken. Ich hatte keine Möglichkeiten. Das war das, glaube ich. Und mein erstes wirkliches Lieblingsbuch war das Buch Blauvogel. Das ist ein DDR-Jugendbuchklassiker über einen Sohn von weißen Siedlern, der von Irokesen aufgenommen wird. Und bei denen erst überhaupt nicht sein will und sich dann irgendwann da aber wohler fühlt als in der Gesellschaft der Weißen. Das und dann erwachsen geworden bin ich wahrscheinlich, wie so viele andere auch, mit dem Fänger im Roggen. Holden Caulfield hat mir gezeigt, wo der Zug nach draußen ist. Und dann sehr schnell Jack Kerouac. Also On the Road war meine Bibel in meinen Teenagerjahren. Und William Burroughs.
Ich frage auch deshalb nach, weil wir empfehlen uns in diesem Podcast, in Orte und Worte, auch immer Bücher. Ich bringe ein Buch mit, mein Gast bringt ein Buch mit. Gibt es ein Buch, das du gerade liest, das du empfehlen möchtest?
Also ein Buch, was mich immer noch beschäftigt, unglaublich beschäftigt, ist Coming of Carlo von Lisa Krenzler. Das würde ich jedem ans Herz legen. Und das ist tatsächlich ein Buch, was ich immer und immer wieder lese. Nicht von vorne bis hinten, aber immer wieder darin lese. Und überhaupt Lisa Krenzler verehre ich. Ich finde es ganz toll, wie sie schreibt, aber auch wie sie das Schreiben lebt. Also die Art und Weise, wie sie Text sich erarbeitet, erkämpft, rausmeißelt aus ihrem Alltag oder den Dingen, die ihr begegnen. Und sie ist auch bildende Künstlerin, auch die Bilder, die sie macht, die damit in der permanenten Korrespondenz stehen. Das hört sich jetzt alles wahnsinnig hochgestochen an, ist es aber gar nicht. Es ist sehr, sehr gut lesbare, ganz, ganz tolle Literatur.
Weißt du noch, worum es geht in Coming of Carlo? Ich habe es auch zu Hause. Ich weiß, es ist ein ganz dickes Buch.
Also Coming of Carlo beschäftigt sich jetzt mal ganz platt gesagt mit toxischer Männlichkeit. So. Oder halt mit dem, was das Erwachen des Lebens in einem selbst bedeutet und was Geschlechter mit einem machen können. Als Einstieg allerdings, bevor man das liest, würde ich immer von Lisa Krenzler Nachhinein empfehlen. Das ist ein Buch über eine Mädchenfreundschaft an der Klippe zur Pubertät zwischen zwei Mädchen, die aus zwei vollkommen verschiedenen Hintergründen kommen und trotzdem versuchen, gemeinsam ein Leben zu führen. So zwei 12-, 13-Jährige. Und die eine ist arm, die andere reich, um es mal so platt zu sagen. Und da ist so viel drin, was mir irgendwie erzählt, was die Barrieren zwischen Menschen sein können und was die Chancen, aber auch der Unterschiede sind, wenn man sich aufeinander einlässt. Und das ist wirklich sehr schnell zu lesen. Das ist sehr flüssig wegzulesen. Und dann, wenn man das toll fand, dann Coming of Carlo.
Ich habe auch ein Buch mitgebracht. Ich hole es mal raus. Es sind tatsächlich Gedichte. Volja Hapejeva ist eine Autorin aus Belarus und sie lebt im Exil. 2019 ist sie mit einem Stipendium nach Graz gegangen und konnte dann nicht mehr zurück, weil die politischen Entwicklungen in Belarus sich überschlagen haben. Und deswegen ist sie jetzt hier geblieben und pendelt tatsächlich immer von Stipendium zu Stipendium. Also ist im Exil, kann nicht mehr zurück nach Belarus. Ja, also eine ganz beeindruckende Autorin.
Ja. Ganz zufällig, und das finde ich ganz, ganz schön. Fürs Weltall, sei es Biene oder sei es ich, egal.
Ja. Es sind unglaublich schöne Gedichte, die wirklich, also die sind aus verschiedenen Jahren, teilweise noch in Belarus. Sie ist eine wirklich bekannte Lyrikerin und Autorin in Belarus, hat ganz viele Bücher schon veröffentlicht, ist auch promovierte Linguistin. Und ja, sie beschreibt auch ihre Exilerfahrungen, sie beschreibt zwischenmenschliche Beziehungen. Sie hat ein Gedicht über die Corona-Zeit geschrieben. Also kann ich sehr empfehlen, Volja Hapejeva, Trapezherz heißt dieser Gedichtband und ist bei Droschel erschienen. Sind Gedichte etwas, was dich, ja, was dich im Leben begleitet, womit du was anfangen kannst?
Ja, es ist vor allem, ich bin halt Schauspieler, darum ist es auch was um, also es ist wie eine Hantel für Sportler. Ne? Also man kann damit Textverständnis und Textperformance tatsächlich ganz gut üben.
Es kommt bald ein neuer Film mit dir ins Kino. Der Führer und Verführer heißt er. Da spielst du Josef Goebbels. Hast du sofort Ja gesagt, als dir diese Rolle angeboten wurde? Oder hast du erst mal gezweifelt, weil du dachtest, Josef Goebbels?
Ja, ich hab sofort gezweifelt. Das war für mich eine sehr schwere Entscheidung, weil die Frage ist auch immer, was kann man dem Bild, was man von so einer historischen Persönlichkeit hat, Persönlichkeit ist das falsche Wort, so einer historischen Person, der ist allerhöchstens eine Person gewesen, was kann man dem noch hinzufügen oder was gibt es da für einen Erkenntnisgewinn? Und irgendwann hatte ich das Gefühl, also was dieser Film versucht und was ihm meiner Meinung nach auch gelingt, ist es, die Bilder zu zeigen, die Joseph Goebbels versucht hat zu verhindern über sich und die Seinen. Alles, was wir an audiovisuellem Material haben über das Dritte Reich, ging über Goebbels Schreibtisch und wurde von ihm abgesegnet, wenn nicht sogar inszeniert. Und das heißt, die Chance von so einem Film ist eben genau die Momente in der Führungsriege des Nationalsozialismus zu zeigen, die nicht gezeigt werden sollten, aus ihrer Warte. Ne? Und das ist für mich die Essenz dieses Films und die Chance auch so eines Films, um halt diese Propagandamethoden damit den Leuten klar vor Augen zu führen. Also weil Goebbels war ja wahrscheinlich der Erste, der diese Idee hatte. Früher waren die Sphären getrennt, es gab das Ästhetische, man hat irgendwie Theater sich angeschaut, Bücher gelesen und es gab das Politische, da stand dann irgendjemand auf einer Kiste rum und hat rumgeschrien, aber das hatte miteinander nicht so viel zu tun und er hat es dann irgendwann geschafft, Filme zu entwerfen und produzieren zu lassen. Da ist man dann irgendwie abends auf ein Date gegangen und hat sich einen Liebesfilm angeschaut und danach wollte man die NSDAP wählen. Und diese Propagandamethode quasi, die Ideologie reinzuholen in das profane Unterhaltende, das hat sich danach ja einfach weiter fortgesetzt. Das geht ja bis zur Shampoo-Werbung. Ja, und das irgendwie so ein bisschen zu entschlüsseln, das ist natürlich eine Chance von dem Medium Film.
Warum ist so ein Film jetzt gerade wichtig? Also Propaganda geht ja heute auf ganz andere Art noch. Heute gibt es KI, es gibt Desinformationskampagnen. Also warum denkst du, ist so ein Film heute wichtig? Was kann er uns noch dazu geben?
Ja, weil ich glaube, dass das Entschlüsseln der Desinformation natürlich noch komplizierter geworden ist. Also Goebbels hat quasi hat das Radio erfunden für den Hausgebrauch. Es gab vorher, war das unerschwinglich, ein Radiogerät zu Hause zu haben. Er hat es geschafft, dass es diesen Volksempfänger Goebbels Schnauze gab und auf einmal war das politische Zeitgeschehen in den Wohnzimmern der Leute und sie hatten das Gefühl, sie sind am Puls der Zeit, sie sind mit dabei, wenn Weltgeschichte gemacht wird. Und haben das nicht in Frage gestellt, was daraus plärrte, es war erstmal die Wahrheit, ne? Weil sie vorher gar keinen Zugang hatten. Man hat sich ja keine Zeitung gekauft in bestimmten Ständen. Es war zu teuer, zu anstrengend zu lesen. Und das war auf einmal vollkommen da. Und die Weiterführung dessen ist ja das, was wir jetzt soziale Medien nennen, unter noch perfideren Gesichtspunkten. Also das alles, was wir da an freier Meinung in Anführungszeichen äußern, passiert auf durchkommerzialisierten Plattformen, die nicht dafür gemacht worden sind, uns mehr von der Welt zu erzählen, sondern weniger, damit wir mehr kaufen, damit Leute damit Geld verdienen. Also es geht nicht darum, dass wir uns frei miteinander in Austausch bringen können. Und das ist natürlich letztlich die Erfindung dieser Propagandamaschine der NSDAP, des NS-Staats. Und ich glaube, wenn man sich das jetzt vor Augen führt und wenn man diese Methoden sieht und ihre Ergebnisse, kann man, selbst wenn man jetzt nicht so wahnsinnig historisch bewandert ist, Parallelen zu unserer Zeit ziehen und sich dann möglicherweise auch da den Mut abholen zu sagen, ich höre mir vielleicht noch 3, 4 andere Meinungen an und nehme nicht den ersten Feed als bare Münze an, der mir in meinen Algorithmus reingespült wird.
Hier ist was los auf der Tucholsky-Straße. Ich frage mich, wie das zu Zeiten von Kurt Tucholsky wohl ausgesehen hat hier.
Es gibt in einem Text auch, die Soziologie der Löcher, gibt es diesen Satz, wenn man in einer Ackerstraße geboren wird, dann ist die Frage, warum man ausgerechnet aus diesem Loch kommt. Würde man aus einem anderen Loch geschlüpft sein, dann stände dem Examen nichts im Wege. Also es sah hier auf jeden Fall anders aus. Die Leute, die hier rumsitzen, die haben, glaube ich, alle Examen.
Und ich glaube auch, ja. Wenn man heute sich die Straße anguckt und die Läden, die es hier gibt in der Tucholsky-Straße und Berlin-Mitte, die Entwicklung, die die Stadt durchgemacht hat, dann wäre das wahrscheinlich auch etwas, worüber Kurt Tucholsky ständig schreiben würde. Also er hat ja auch über Kapitalismus, über Klassen, über Arm und Reich geschrieben, hat die Gesellschaft immer wieder kommentiert und die Entwicklungen. Was würde ihm wohl zur Tucholsky-Straße heute einfallen?
Ich nehme mal an, dass er milde den Kopf schütteln würde und sich noch ein Likörchen bestellen würde, weil er den ganzen Wahnsinn nicht glauben könnte. Und ich hoffe, der Likör würde aufs Haus gehen, weil verdient hätte er es sich.
Dann bestellen wir jetzt vielleicht keinen Likör, aber vielleicht noch ein Bier.
Ja, gerne.
Danke dir.
Danke auch.
Nadine war mit Robert Stadelober in der Tucholsky-Straße in Berlin-Mitte unterwegs. Wie viele Bierchen wurden denn noch draus?
Es blieb bei einem kleinen Bier in der Sonne. Es war aber wirklich insgesamt eine sehr entspannte Begegnung, obwohl Robert Stadelober an dem Tag einen ganzen Interviewmarathon hinter sich bringen musste. Vor allem wegen des Filmstarts von Führer und Verführer im Juli. Ja, wollen gerade alle mit ihm sprechen. Mit dem Tucholsky-Buch und den Liedern dazu, den vertonten Tucholsky-Texten, ist Robert gerade auf Tour. Im September spielt er auch wieder in Berlin im Renaissance-Theater. Und das Album erscheint im August bei Staatsakt. Das Buch gibt's im Verbrecherverlag. Ja, wir saßen da ziemlich entspannt und unbehelligt, überraschenderweise. Also in Berlin ist es ziemlich egal, ob da ein Promi im Café sitzt. Keiner wollte ein Autogramm oder Selfie, als wir da draußen im Kaisersozi, Ecke Tucholsky-Straße, Auguststraße saßen.
Nicht mal von dir?
Nein, nicht mal von mir. Aber ich habe dann ein Selfie gemacht mit Robert.
Wow. Ihr habt euch ja auch über Bücher und Literatur unterhalten. Logisch, in einem Literaturpodcast muss das sein. Was kann der Tucholsky-Band, wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut?
Ja, es sorgt tatsächlich dafür, dass man sich selbst befragt und ja durch den Spiegel, den Tucholsky der Gesellschaft vorhält, also der Gesellschaft seiner Zeit natürlich, ja, durch diesen Spiegel kommt man auch dazu, sich selbst im Hier und Heute anzugucken und die Verhältnisse, in denen wir leben. Man kann aber auch einfach die beißende, fein ziselierte, wirklich präzise beobachtete Sprache von Tucholsky genießen. Das Zitat, der Titel des Buches, wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut. Es stammt übrigens aus dem Text Erfüllung von 1929, erschienen in Die Weltbühne. Das ist ein Text über ja kurz aufwallende Tierliebe, die dann etwas Heuchlerisches bekommt. Es ist ein Text über Selbstgerechtigkeit und Selbstüberhöhung. Also ich kann empfehlen, immer wieder mal drin lesen.
Und für alle großen Tucholsky-Fans, ich bekenne jetzt mal, ich bin einer, dringende Leseempfehlung. Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut. Herausgegeben von Robert Stadelober, das Ganze erschienen im Verbrecherverlag. Es kostet 20 Euro. Uns von Orte und Worte gibt es wie immer ofenfrisch donnerstags. Natürlich auch auf den einschlägigen Online-Plätzen, also wie zum Beispiel ARD Audiothek.
Und wer noch nicht genug hat von Robert Stadelober, der sollte sich den 30. Juli schon mal vormerken. Da startet eine neue Lesung auf Radio 3 und natürlich dann auch in der ARD Audiothek. Robert Stadelober hat Das Totenschiff, die Geschichte eines amerikanischen Seemanns von B. Traven eingelesen. Und das ist eine Lesung in 24 Teilen. Ich freue mich schon drauf.
Ich bin Stefan Oschwart.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.